Ich lese jetzt ab Vers 18 das dritte Kapitel. Da geht es also um ganz persönliche Bezüge wie Familie, Arbeitsplatz und Begegnung untereinander bis zum Vers 1 des vierten Kapitels. Ihr Frauen seid untertan euren Männern in dem Herrn, wie es sich gebührt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn gefällig. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht scheu werden. Ihr Knechte, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, als den Menschen zugefallen, sondern mit Einfalt des Herzens und mit Gottesfurcht. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wisst, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet die Vergeltung des Erbes, denn ihr dient dem Herrn Christus. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das beweist den Knechten, und wisst, dass ihr auch einen Herrn im Himmel habt. Nachdem der Apostel Paulus ja nun die Herrlichkeit Gottes dargestellt hat in Jesus Christus, auch das Werk, was er für uns getan hat, und das, was wir in ihm sein dürfen als Gemeinde, im Auftrag der Evangeliumsverkündung in dieser Welt, zeigt er auch, dass diese Vollmacht, die wir in Jesus Christus empfangen haben als Gläubige, auf die ganz einfache Ebene für den Einzelnen heruntergebracht wurde. Dieselbe Vollmacht, die wir in der Gemeinde erleben miteinander, dürfen wir auch im Alltag erfahren. Gott ist ein praktisch führender Gott. Er gibt uns nicht nur eine Form, eine Theorie vor, die wir einfach versuchen, mal nachzudenken, und in der Hoffnung, dass sie irgendwo mal Realität im Himmel wird, sondern er gibt uns Anweisungen für das Heute, für das Jetzt, für das Miteinander, für die Arbeit, die Art der Arbeit, für das Eheleben, für das Familienleben. Ganz praktische Bezüge, denn mittendrin stehen wir ja. Er hat nicht umsonst gesagt, der Apostel, dass alle Fülle der Gottheit in Christus wohnt. Und das Wort alle Fülle bedeutet, da ist auch etwas drin für den Alltag, für die Ehefamilie, für das Berufsleben, für den Umgang mit den Kindern und für die Kinder im Umgang mit ihren Eltern. Da drin sind die wunderbaren Ordnungen verborgen für die große Leibesgemeinde und für die kleine Zelle der Gemeinde, der Familie. Die gläubige Familie kann davon leben und zehren. Auch der einzelne Gläubige in der Familie, sowas gibt's ja auch, dass eine Familie von vornherein nicht gläubig ist, aber eine einzelne Person, vielleicht Mann oder Frau oder erwachsenes Kind, wird gläubig. Diesem gilt genauso die Fülle Gottes in Christus für seine Beziehung, die er dort leben soll und zeugnishaft durchführen soll. Denn wahrer Friede und ein zeugnishaftes Leben von der Auferstehung Jesu Christi. Und darum geht es ja immer wieder, liebe Geschwister. Der ganze Brief ist ja darauf auch abgestellt, dass das neue Leben demonstriert werden darf. Dass ich es kennenlerne und dass es andere kennenlernen. Es geht um das Neue. Es geht nicht um irgendwie ein anständiges gesellschaftliches Leben, ein gutes Miteinander, sondern es geht um die Offenbarung des neuen Lebens in Christus. Das sind wir unserem Heiland schuldig und das will er auch wirken. Er möchte seine Liebe offenbaren. dass nicht wir die Geliebten sind, sondern er der Geliebte wird. Dass nicht der Mensch der Geliebte wird, sondern Gott der Geliebte wird. Meine Frau sagt manchmal an verschiedener Stelle, wo sie diese oder jene Botschaft gehört hat, ach, sagt sie, ich habe nur den Menschen gesehen. Aber dann fällt ihr plötzlich auf an anderer Stelle, weißt du, ich habe nur Jesus gesehen. Und sie liebte dann Jesus und achtete nicht auf den Menschen. Das soll auch geschehen in unserem Alltagsbezug. Die Menschen sollen uns nicht in erster Linie lieben, sondern Jesus, der in uns wohnt. Also wahrer Friede und ein zeugnishaftes Leben von der Auferstehung Christi kann in der Familie nur dann vorhanden sein, wenn diese göttlichen Ordnungen eingehalten werden. Nicht die menschlichen, die ja auch sicher ihr Recht haben und zu ihrem Recht kommen, aber die göttlichen stehen an vorderster Stelle. Die gesegnete Wechselwirkung könnte dann folgendermaßen lauten: Eine Gemeinde, die in den Ordnungen Gottes lebt und wandelt, in aller Untertänigkeit und Gottesfurcht unter ihrem Heiland, macht es dadurch zugleich den Familien leichter, die guten Ordnungen in den Kreis der häuslichen Familie zu tragen. Umgekehrt trägt dann die kleinste Zelle der Gemeinde die Ehe und erweitert die Familie zum gesegneten Wachstum der Leibesgemeinde Jesu bei, wenn dann die Ordnungen Gottes bei ihnen und unter ihnen pulsieren. Und so haben wir einige Anweisungen, die für die damalige Gemeinde auf der Erde und für die heutige Gemeinde sehr wichtig sind. Denn nur in Gottes Ordnungen können Segensströme freigesetzt werden vom Himmel auf der Erde. Nur in den Ordnungen. Mir ist da ein Bild eingefallen, wenn wir hier auch lesen, die Frau sei untertan, wie es sich gebührt. Da ja Mann und Frau, und das ist doch gut so, unterschiedliche Prägungen haben. Sonst würden wir ja nicht von Mann und Frau sprechen. Dann würden wir sagen, das ist ein und einer wie der andere. Nein, wir sprechen von Unterschieden, Mann und Frau. Wenn der Mann vielleicht Weizen, stellen wir uns ein Silo vor, im oberen Bereich, ein Doppelsilo ist Weizen und im unteren Silo ist Hafer. Und die Frau braucht ja Hafer, vielleicht für Milch, Haferflocken fürs Kind, fürs Baby, ja, zur Ernährung. Und der Mann, der will den Weizen haben, zum Brot zu backen, für seine tägliche Arbeit. Und jetzt würde die Frau sagen, ja, ich muss immer hier unten mein Hafer holen, ich will auch mal hochfahren auf die Ebene des Mannes. Dann kommt sie nie zu dem Hafer. Dann bleibt sie, da gibt es nämlich nur eine Öffnung für den Weizen, und dann kriegt sie gar nichts. Das heißt, sie entfernt sich von den Geschenken, die Gott ihr geben will. Wenn er sagt, nein, in dem unteren Silo ist Hafer, dann muss sie den unteren Silo kontaktieren. Und der Mann kann auch nicht sagen, ach, das ist mir zu hoch, ich möchte auf die Ebene da der Frau gehen und ich versuche mal unten mein Weizen zu kriegen. Da ist keine Öffnung. Da wird er herumfuhrwerken, er kommt gar nicht vorwärts, weil die Öffnung für den Weizen da oben ist. Das hat Gott so angelegt. Und er muss dort andocken, wo die Öffnung für den Weizen ist. Und die Frau muss dort andocken, wo die Öffnung für den Hafer ist. Denn diese Ordnungen gab Gott vor, das ist ja nur ein Bild. Und nur wo wir mit den Ordnungen in Kontakt kommen, leben wir im Frieden. Wenn die Frau dem Manne untertan sein soll, ist das ja keine Wertminderung. Genauso wenig, wie es eine Wertminderung ist, dass eben der Hafer auf einer anderen Ebene zu finden ist, sondern das ist genau das Richtige, was in dem Falle die Frau, die Mutter braucht. Es ist keine Wertminderung ihrer Person, weder im Schöpfungssinn noch im Stand, sondern es ist die beste, und ich betone das wirklich auch hier im Lichte der Bibel, es ist die beste Ordnung Gottes, in der sie sich bewegen kann. Die beste Ordnung, die der Herr ihr gegeben hat. Denn Gott gibt immer nur das Beste. Er gibt nichts Schlechtes. Immer nur das Beste. Wir verdächtigen ihn leider manchmal als Mensch, dass er uns nicht das Beste gibt, weil wir die Einsicht nicht haben, warum das eine so und das andere so ist. Aber es ist das Beste in der Anordnung, dass die Frau dem Manne untertan sei, wie es sich gebührt. Genauso ist es für die Gemeinde überhaupt kein Nachteil, Jesus Christus untertan zu sein. Es ist das Beste, was sie tun kann, denn da empfängt sie alle Segensströme. Das ist ja ein Vergleich, ja? Gemeinde, Christus, Frau und Mann. Es ist die beste Ordnung, unter seiner Führung zu leben. Im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus das Gleiche nochmal in dieser Form, weil es ja immer wieder um die Ordnungen Gottes geht. Wir staunen ja, wenn wir in das Weltall reinschauen, was für eine Ordnung dort herrscht. Dass alles an seinem bestimmten Platz ist. Aber auf der Erde fällt es uns manchmal schwer, als Menschen zu akzeptieren, dass es hier auch eine Ordnung gibt. Dass es eine Ordnung zwischen Erwachsenen und Kindern, Mann und Frau, im Miteinander leben, im Miteinander in der Familie, im Miteinander in der Gemeinde gibt. Es heißt hier im Epheser 5, die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Dafür kann er nicht. Dafür kann er nicht. Das ist die Ordnung, die Gott gegeben hat. Und es ist ja nicht leicht, das Haupt zu sein. Aber der Mann hat sich dieser Ordnung auch zu unterstellen. Gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde. Und dadurch ist er seines Leibes Heiland. Es geschieht was ganz Wunderbares, wenn Jesus das Haupt ist der Gemeinde. Dann gesundet die Gemeinde und ist auf gutem Heilungswege. Und wenn dann auch in der praktischen Ordnung der Mann das Haupt bleibt und sein darf, der Frau, dann blüht sie auf und gesundet. Wir reden immer von gläubigen Leuten. Wir reden nicht von Menschen in dieser Welt. Die können das nämlich gar nicht. Sie können nur herrschen, unterdrücken oder unterdrückt werden. Das Gute können sie nicht. Sie haben keine Befähigung, die Ordnungen Gottes einzuhalten. Aber der wiedergeborene Mensch kann es durch den Heiligen Geist. Christus in uns will diese Ordnungen aufrichten. Wie aber nun die Gemeinde Christus untertan ist zu ihrem Guten, so auch die Frau ihrem Mann, und zwar nicht nur in einigen, sondern in allen Dingen. Wir als Gemeinde dürfen und sollen auch Jesus in allen Dingen untertan sein. Gemeinde Jesu hat, wenn wir das mal so ein bisschen platt sagen, keine Selbstständigkeit. Und sie braucht sie auch nicht. Sie will sie eigentlich auch nicht, sondern sie lässt sich gerne, wenn sie im Aufblick zu ihrem Erlöser bleibt, umsorgen von ihm. Und so soll das dann den Ordnungen gemäß auch in der zwischenmenschlichen Beziehung sein. Christus, das Haupt der Gemeinde, indem er für ihr Wohl sorgt und die Gemeinde die Segnungen der Führung und Bewahrung erlebt und somit geistliches Wachstum und immer wieder Zuspruch der Hoffnung auf das Ewige erfährt. Das ist die wunderbare Umsorgung des Hauptes. Der Gemeinde geht es gut, wenn sie in allen Stücken auf dieses Wort des Herrn traut und sich führen lässt und ihn, den Wirkenden, unter sich sein lässt durch den Heiligen Geist in allen Dingen. So geht es auch der gläubigen Frau gut, wenn sie sich in allen Dingen von dem gläubigen Mann leiten lässt. Das ist so wichtig, denn die Gabe zum Leiten hat der gläubige Mann bekommen. Er soll sie einsetzen und wird dadurch gesegnet, wenn er es tut, weil er ja Gottes gute Ordnungen annimmt. Wir können sagen, hier liegt oftmals die Not, begründet auch in christlichen Ehen und Familien. Die Not des schlechten Miteinanders ist begründet darin, dass die Ordnungen Gottes nicht gesucht und nicht eingehalten werden. Sonst läuft alles wie von selbst, wenn die Ordnungen Gottes da sind. Und diese Ordnungen sind zugleich das Zeugnis der Wahrheit. Wo diese Ordnungen stattfinden, setzt der Herr das Zeugnis frei: Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg des Lebens. Ja, ich bin das Leben selbst. Dass diese Ordnung also von Gott und nicht von Menschen gegeben ist, lesen wir bereits in 1. Mose 3, Vers 16. Da fing das ja an, dass Gott hier eine Ordnung aufgerichtet hat, die er vorher, vor dem Sündenfall, noch nicht so konkret gesagt hat. Da hat er einfach gesagt, wir wollen ihm, dem Manne, eine Gehilfen geben. Ja, das kann ja vielschichtig sein. Das kann natürlich auch nur sporadisch sein. Mal hier eine kleine Hilfe, mal da eine kleine Hilfe, pack mal mit an und so weiter. Eine Gehilfen. Aber nachher wurde das konkretisiert im Nachhinein, so wie wir es gelesen haben im Epheserbrief, in allen Dingen. 1. Mose 3, Vers 16, zum Weib sprach der Herr: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst Schmerzen mit Schmerzen Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, er soll dein Herr sein. Das war eine neue Formulierung, die vor dem Sündenfall nicht gegeben war. Jetzt ordnete Gott an, er soll dein Herr sein. Und dein Verlangen soll nach seiner Führung sein. Dann kommt es gut. Und wo dann Mann und Frau diese Aufgabe nicht wahrnehmen, kommt es zum Durcheinander und zum Gegeneinander. Das Verlangen soll nach deinem Mann sein. Und in 1. Timotheus 2 lesen wir noch einmal, dass darauf hingewiesen wird, dass Paulus darauf hinwies, dass diese Ordnungen sehr wichtig sind. Sie sind also keine Wertminderung, das möchte ich auch noch einmal betonen, denn Gott hat alle lieb und er schätzt alle, er gibt allen einen besonderen Wert, aber er gibt auch unterschiedliche Aufgaben. 1. Timotheus 2, Vers 9 heißt es: Die Frauen sollen im zierlichen Kleid mit Charme und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen, Gold, Perlen oder köstlichem Gewand, sondern wie sich ziemt den Frauen, die der Gottseligkeit beweisen wollen durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei. Das würde nämlich das Gebot Gottes aus dem 1. Mose umstoßen und widersprechen, sondern dass sie stille sei. Denn Adam ist am ersten geschaffen, danach Eva. Und Adam ward nicht verführt, die Frau aber ward verführt und hat die Übertretung eingeführt. Also hier wird auch nochmal deutlich gemacht, und die Ordnungen, die auch nach dem Sündenfall gegeben worden sind, dürfen und müssen eingehalten werden und können eingehalten werden durch die Gegenwart Jesu. Er, der diese Ordnungen geschaffen hat, ist derjenige, der sie auch selber in uns umsetzt durch seinen Geist. Gottes Ordnungen sind einfach gut. Und wir tun gut daran, sie voll und ganz in unserem Leben zuzulassen. Hier hat natürlich der moderne Begriff Emanzipation keinen Raum, das verstehen wir. Die Männer haben auch eine wichtige Ordnung von Gott bekommen. Sie sollen ihre Frauen lieben wie Jesus seine Gemeinde. Das ist also eine unglaublich hohe Aufgabe, die der Mann, der gläubige Mann, ohne die Gegenwart Jesu gar nicht vollführen kann. Denn das, was er geben kann, der Mann, ist nur die menschliche Liebe. Ist vielleicht die Verstandesliebe, weil der Mann sehr kopflastig ist. Aber nicht die göttliche Liebe. Die kann er nur geben durch die Präsenz Jesu. Der Herr will also, dass die Männer für ihre Frauen in allen Stücken sorgen können, damit Gott durch dieses Zeugnis geehrt wird und vor der Welt erkannt wird. Und somit dem Widersacher Gottes seine Handhabung zunichte gemacht wird, der nämlich nur zerstören will. Ich lese nochmal Epheser 5, jetzt ab Vers 25, was der Apostel Paulus dort sagt im Blick auf die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Hat sich, wir können das übertragen, für sie total eingesetzt. Mit dem ganzen Leben. Damit er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das ist hier auch den gläubigen Männern auferlegt. Auf dass er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die keinen Flecken oder Runzel hat, oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihre eigenen Leiber. Denn wer sein Weib liebt, der liebt sich dann auch selbst. Das heißt, wir erregen uns ja, ich sag wir, ich rede mal vom männlichen her, wir erregen uns oftmals über das, was Frauen nicht richtig tun. Oder zu kurz gedacht. Ja, wer ist denn daran schuld? Sind es nicht die Männer? Weil ihr Zeugnis und ihre Zeugniskraft und Umsorgung nicht so stark ist, dass die Frau mit in den Sog des Guten gezogen wird? Wenn sie das Haupt sind, sind sie doch diejenigen, die Vorgaben machen. Wir können doch auch nur in der Gemeinde das tun, was Jesus Christus selber als Vorgabe wirkt. Tut er nichts, können wir nichts. Dann könnte er nicht sagen, ihr habt falsch gehandelt, wenn er uns nicht beleben würde mit seiner Kraft. Und hier sind die hohen Aufgaben. Schuldzuweisungen geben wir gern auch als Männer, aber nicht im Blick auf unsere eigene Person, sondern im Blick auf den Nächsten. Der hat versagt, sie hat versagt. Aber warum hat sie versagt? Weil sie nicht das Kraftpotenzial und die Umsorgung gekriegt hat, die sie brauchte, um darin das Gute in der Ordnung Gottes zu tun. Die Männer sollen sich in allen Stücken zu einem guten geistlichen und dem Herrn wohlgefälligen Vorbild geben. Und das ist ja alles möglich. Das, wie die Gemeinde auf Christus, so die Frau zu ihnen aufschauen kann. So wie sich die Gemeinde Christus und seiner Führung total anvertraut, auch die Frau dem Manne anvertrauen kann. anvertrauen kann. Wir würden uns doch Jesus Christus als Gläubige nicht untertan machen, wenn wir feststellen sollten, dass er nur Worte macht und kann die Tat nicht folgen lassen. Dann würden wir sagen, das geht nicht, das geht nicht. Wenn der Herr nur Worte, Verheißungen der Schrift gibt, die überhaupt gar nicht tragfähig sind, dann können wir nicht mehr darauf achten. Dann müssen wir uns andere tragfähige Verheißungen suchen. Und das ist dasselbe, was Gott in Jesus Christus in uns sichtbar machen will. Wir dürfen als gläubige Männer die Frauen herzlich versorgen, umsorgen, ihnen das Beste angedeihen lassen, für sie beten und ihre Schwachheiten tragen. Warum sagte Gott zu Eva, dein Verlangen soll nach Adam sein? Er sagt es deswegen, weil deine Schwachheiten mitgetragen werden, so wie ich, Jesus Christus, die Schwachheiten der Gemeinde trage. Deswegen sollst du dich zu ihm halten. Die Frau ist also keine Dienerin schlechthin für den Mann, obwohl sie gerne ihre Aufgaben versieht, um des Herrn willen, die gläubige Frau, sondern sie ist in der Ehe der wichtigste Punkt der Fürsorge des Mannes in der Liebe. So wie Christus uns als den wichtigsten Punkt seiner Umsorgung sieht. Aber das heißt auch nicht, dass der Mann seine Frau so mit Fürsorge und Liebe überhäufen soll, dass sie nicht mehr ihren Aufgaben nachkommen kann. Wenn der Herr uns mit seiner Liebe voll und ganz so überschütten würde, würden wir gar nicht mehr zum Zeugendienst kommen. Er gibt uns immer das richtige Maß, damit wir auch in der Nüchternheit und in der Aufgabe, die uns gestellt ist, bleiben können und fördert uns darin. Und das soll auch unter uns so sein. Darum schreibt Petrus ja unter anderem, ihr Männer, wohnt bei euren Frauen mit Vernunft. Gebt ihnen ihre Ehre. Gebt ihnen die Ehre. Lasst sie einfach auch ihre Aufgaben erfüllen. Und ich bin so froh, dass das passiert ja eben leider manchmal. Ich sage ja, Männer sind kopflastig. Und sie denken, weil sie eine Sache können, muss das die Frau auch können. Das ist so, das steckt in uns oft drin. Ich mache das, sie hat ja auch zwei Arme, dann muss sie das auch machen können. Und dann verlangt man es, manchmal sagt man es nicht, aber innerlich verlangt man es. Und dann beobachtet man, ob sie das macht. Und wenn sie das nicht macht, dann wird man böse. Warum macht sie das nicht? Versteht ihr? Das arbeitet dann. Nein, wir müssen das unsere tun, was wir aufgeladen bekommen haben. Und die Frau dürfen wir lassen in dem, was sie tun darf. Damit die Männer als Glaubensmaßstab in der Gemeinde und Familie erscheinen können, sollen sie stets im Gebet vor dem Herrn bleiben. Sonst können sie dies nicht erfüllen. 1. Timotheus 2, Vers 8, da heißt es ja, dass Männer heilige Hände aufheben sollen zum Herrn, weil die Aufgabe, die sie bekommen haben, nicht erfüllbar ist ohne den Herrn. Aber der Kolosserbrief sagt uns deutlich, in Christus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm ist alle Weisheit und Erkenntnis. Es ist alles in ihm vorhanden. Und somit halten wir uns immer an ihn. Er sagt uns, was zu tun ist. So sollen auch die Brüder untereinander in der Gemeinde in Verantwortung vor dem Herrn miteinander umgehen. Wir lesen auch in 1. Timotheus 3, wie so ein Diener, der ja auch verheiratet ist oder sein kann, sich bewegen soll. Er soll nüchtern sein, mäßig in dem, was er tut, sittig, gastfrei, nicht geizig, und er soll nicht zänkisch sein. Und dieses Wesen dient dann auch untereinander in der Bruderergänzung. Es erzeigt sich aus der Gemeinschaft mit dem Herrn die rechte Art auch der Kindererziehung. Und wir wissen als Väter, das fällt uns absolut nicht leicht. Manchmal haben wir als Väter den Eindruck, dass die Mütter die Kinder allzu sehr lieben oder nachsichtig sind. Aber manchmal kann es auch umgekehrt sein, dass die Mütter sagen, die Väter sind zu nachsichtig. Es ist immer wieder ein neues Studium, den Kindern das Rechte zu sagen und zu tun. Aber das gehört auch mit in das Glaubensleben hinein. Darum haben wir gelesen vom Verhalten der Väter, dass sie sich so verhalten sollen, dass sie die Kinder nicht erbittern. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie kann man das tun? Ja, wenn man einfach immer nur kategorisch fordert und reinhaut. Du hast das zu machen. Dann gehen die Kinder zurück. Das Vertrauen verlieren sie zu dem Vater. Das kann alles passieren. Und manchem sagen, ja, das steht doch geschrieben, du sollst die Rute nicht sparen. Und dann dressieren sie die Kinder und erbittern sie. Die warten nur auf den Tag, dass sie das Elternhaus verlassen können. Und dann sieht man sie lange, lange nicht mehr. Da kann man viel falsch machen. Und wir haben vielleicht auch als Väter, als Eltern manches falsch gemacht. Aber der Herr ist barmherzig, er vergibt und er richtet auch neue Kraft auf, das, was wir falsch gemacht haben, anders zu machen. Also ihr Kinder seid zum einen gehorsam, den Eltern in allen Stücken, das ist dem Herrn gefällig. Die Kinder kriegen auch die Vollmacht, Aufblick zu haben zu den Vätern, zu den Müttern, die im Glauben leben. Denn die Kinder kriegen das über die Augen mit. Über die Augen, nicht über die Ohren zuerst, aber über die Augen, ob das, was ich sage, auch tue. Wie ich mit der Mutti umgehe, das kriegen die mit. Die sagen das nicht vielleicht immer. Später sagen sie, habe ich gesehen. Und ich könnte dann auch als ehemaliges kleines Kind sagen, was ich alles gesehen habe. Und was mich sehe, verwundert hat. Erst betet man am Tisch und dann geschehen Dinge, die damit gar nicht zusammenhängen. Mit Worten und mit Taten. Versteht ihr? Die Kinder sehen das. Die Kinder beobachten das. Deswegen, Kinder sind gehorsam und werden gehorsam, wenn sie das Gute miteinander an den Eltern sehen. Das, was dem Herrn gefällt. Und dann richten sie sich auch danach. Und die Väter sollen die Kinder nicht erbittern. Also keinen Zorn hegen. Gleichgültigkeit aber, weil die Aufgabe so schwer erscheint, Gleichgültigkeit ist nicht angebracht als Alternative, sondern sich immer wieder im Gebet vor den Herrn stellen. Die Fülle ist in dir und du gibst mir die Kraft, deine Ordnungen einzuhalten. Denn er ist der Geber aller Vollmachten, aller. Er ist der Geber aller Vollmachten für alles seine Ordnungen, für seine Anordnungen. Wir sehen, dass die geistliche Verbindlichkeit als Gläubige zum Herrn die gleiche ist, wie wir sie in der Familie, in der Gemeinde praktizieren sollen. Geistliche Verbindlichkeit. Die gute göttliche Ordnung in der Gemeinde und Familie bezieht sich auch auf die Stellung des Verhaltens von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Auch das soll geregelt werden durch den Herrn. Nicht durch die Vernunft, sondern durch den Herrn. Es kann nur ein friedvolles Verhältnis durch Jesus Christus entstehen. Ordnungen Gottes müssen beachtet werden. Das vierte Gebot lautet ja auch, du sollst Vater und Mutter ehren. Dabei ist es jetzt nicht nur gemeint, vom Kleinkind zu den mittelgroßen Erwachsenen, sondern von Kind zu Eltern. Und wenn ich 70 bin und mein Vater wäre 90, dann habe ich meinen Vater zu ehren. Ich bin das Kind, er ist der Vater. Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ansonsten lautet es ja auch in der Schrift, wo diese Ehrung ausbleibt, wird man genannt Vater und Mutter Mörder. Auch diese Aussage macht uns Gott über das andere Benehmen. Vater und Mutter ehren heißt nicht, alles für richtig zu halten, was sie tun. Das ist nicht dabei gesagt. Aber nicht Richter über ihr Tun sein zu wollen. Vielmehr die Unzulänglichkeiten, die Beurteilung darüber dem Herrn anheimzustellen. Wo also Gehorsam gegen die Eltern einen Ungehorsam gegen Gott einschließen würde, sollen Kinder genau dasselbe wie die Erwachsenen tun. Du musst dann Gott mehr gehorchen als den Menschen. Doch auch die Kinder werden in die wichtige Aufgabe des Zeugnisses von Wahrhaftigkeit, dass Jesus Christus der Herr ist, allein, dass er allein genügt, hineingezogen. Denn das ist des Herrn Wohlgefallen, wenn das geschieht, das richtige Verhalten in den Kindern aufbricht. Was ist aber mit denen, so könnten wir fragen, jetzt haben wir über Eheleute gesprochen, Frauen, die keinen Mann haben, oder Kinder, die keine Eltern mehr haben, denen sie unterstellt sein können und einen ergänzenden Dienst leisten können. Hier gilt das Wort aus Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Lehrern. Das ist in der Gemeinde. Gehorcht euren Lehrern. Und das, was der Apostel Petrus im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 5 sagt, allesamt aber seid untereinander untertan. Das gilt dann doch für jeden. Die Gemeinde zu Kolossee und auch wir sollen durch unser Leben im Miteinander zeigen können, dass Jesus der Auferstandene von den Toten ist und dass er nicht nur Sünde vergeben hat, sondern ein ganz anderes, neues Leben ans Licht brachte. Über diese Familienbeziehung hinaus sind ja normalerweise, wenn wir nicht gerade alle im Rentenstadium sind, aber auch dort gibt es noch einige Bezüge, sind wir noch auch in dem rauen Alltag hineingestellt, wo wir mit Gottlosen zu tun haben, mit solchen, die noch nicht im Glauben an Jesus stehen. Und da wird gesagt, da soll auch die Herrlichkeit Gottes spürbar werden. Da soll nicht das Bekenntnis des Glaubens nur mit dem Munde geschehen, sondern mit der Art und Weise des Dienens. Einfach zeigen, wie wir dem Herrn verpflichtet sind. Je mehr wir im Glauben wachsen und Jesus unser Leben bewegen lassen durch den Heiligen Geist, desto größer wird dann auch die Dienstgesinnung im Alltag. Wir lesen Worte, die uns gar nicht menschlich eigentlich eingehen wollen. Dass wir im Alltag arbeiten, nicht für den Chef, nicht für die Menschen, sondern für Gott. Das ist eine neue Dimension und bei dieser Dimension wird auch die Kraft des neuen Lebens freigesetzt und sichtbar. Es soll dabei wichtig werden, dass unsere Heimat nicht auf Erden, sondern im Himmel ist. Jesus wurde auch aller Diener. Er diente nicht nur denen, die von ganzem Herzen an ihm waren. Er diente auch den anderen Menschen. Er erzeigte sich immer als derjenige, der Gott, seinem Vater, verpflichtet ist und nicht den Menschen. Und gab frei jedem, was er hatte. Jesus wurde aller Diener durch sein Leiden und Sterben und half dadurch allen, die an ihn glauben, vom ewigen Tod. Als Gemeinde Jesu sind wir zu gleichem Dienst aufgerufen, mitten in der Welt. Wir sind aufgefordert, in der Stille des Gebetes und im Lesen des Wortes die Tugenden des Herrn innerlich zu erlernen und auch anzunehmen und im Alltag umzusetzen. Sanftmut und Demut sind nicht nur Eigenschaften, die wir vor dem Herrn selbst beweisen sollen oder vom Glaubenden zum Glaubenden, sondern als Gläubige vor den Ungläubigen. Sanftmut und Demut. Der Beruf, in den wir gestellt sind, dient den Kindern Gottes nicht in erster Linie zum Broterwerb. Obwohl das damit auch verbunden wird. Aber es ist für Kinder Gottes nicht das Erste, sondern es ist einfach der Ort ihres Lebenszeugnisses. Lebenszeugnisses aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Allerdings ist auch die tägliche Arbeit ein Gebot Gottes, denn es heißt auch in der Schrift, wer nicht arbeiten will, obwohl er arbeiten könnte, obwohl ihm die Arbeit angeboten wird, der soll auch nicht essen. Denn die Erfahrung hatte gelehrt in der Vergangenheit, dass sich gleich an die Gemeinde viele mit angeschlossen haben, die das praktische Alltagsleben scheuten und einfach aufgrund der Barmherzigkeit der Gläubigen sich mit durchschleusen ließen. Da sagt der Apostel Paulus, da müsst ihr einen Riegel vorschieben. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das heißt nicht, und das will ich betonen, weil es vielleicht manch einer falsch verstehen könnte, das heißt nicht, dass jemand, der durch Krankheit, Alter oder Arbeitslosigkeit in seiner Tätigkeit im Alltag geschwächt wurde, dass der nicht essen soll. Doch, der soll essen. Er hat ein totales Anrecht darauf. Sondern es handelt sich um diejenigen, die gesund sind und die arbeiten können und Arbeit bekommen und sie nur ausschlagen, weil es ihnen zu anstrengend ist, um nicht das Wort zu sagen, zu faul sind. Denen soll auch das Essen nicht gereicht werden. Also die Arbeit ist schon eine Aufgabe. Ein dreifaches Zeugnis sollen wir in unserem Dienst erzeigen, auch vor unseren Arbeitgebern. Einmal, dass Gott Treue hält. Er ist Liebe, er schenkt Gnade und er hält Treue. Indem wir also unseren Vorgesetzten achten und ehren, zeigen wir die Dankbarkeit darüber, dass Gott auch uns achtete und ehrte, indem er sich für uns Sünder hingab und sich um uns kümmerte. Das ist eine Achtung. Er achtete uns und er ehrte uns darin. Seine Liebe suchte und umwarb und fand uns. Sie überwältigte uns und gab uns Hoffnung auf das ewige Leben. Er achtete uns. Und dadurch haben wir die Kraft und Möglichkeit, auch den leiblichen Vorgesetzten zu achten und zu ehren. Auch bei dem gläubigen Dienstherrn sollen die Ehrungen weiterhin sichtbar werden. Bruder Nötz sollte, der nun mehrere Backfilialen hatte oder Bäckereieinrichtungen, sagte, das ist, und das habe ich nicht nur von ihm gehört, auch von anderen gläubigen Chefs, sagte, weißt du, manchmal, ich will ja nicht ketzerisch sein, ist es besser, Ungläubige einzustellen. Die sind oft bessere Arbeiter als die Gläubigen. Denn wenn du einen Gläubigen hast, der denkt, das Geschäft gehört gleich in ihm. Weil wir Glaubensbrüder sind. Das haben die erlebt. Ich fragte andere im Gideon-Bund, Chefs, was erlebst du eigentlich da? Ach, sagt er, ja, ich stelle auch nicht so gern Gläubige ein. Die denken, sie hätten besondere Freiheiten, dann stehen sie da rum und reden und so weiter. Ist ja mein Glaubensbruder. Nicht? Nehmen das nicht zu ernst, den Chef. Dabei steht geschrieben, die sollst du besonders ernst nehmen und ihnen dienen. Und dann sagen sie, nee, da habe ich mit den Ungläubigen also weniger Probleme. Das ist kein gutes Zeugnis, so soll es ja nicht sein. Die Ehrung des Dienstherrn soll von uns ausgehen, besonders auch bei denen, die gläubig sind, die uns Brüder sind. Wer anders lehrt, der meint nicht das Werk Jesu. Und es soll deutlich werden, das Geschenk der Gnade. In 1. Petrus 2, Vers 18 und 19 zeigt der Herr, dass das Dienen sogar bei den schwierigen Chefs ein Zeugnis der Gnade sein soll. Also nicht nur bei den angenehmen, sondern auch bei den besonders schweren, die uns jeden Morgen mit einem Hängegesicht und einem negativen Wort begegnen und die uns vielleicht signalisieren, ach, bist du auch noch da? Den sollen wir ganz besonders gerne dienen. 1. Petrus 2, Vers 18. Ihr Knechte seid untertan mit aller Furcht den Herren, nicht allein den Gütigen und Gelinden, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. Wir sagen, das ist ja gar nicht möglich, das schaffe ich 3 Tage, am 4. bin ich erledigt. Aber Gott sagt, ich gebe dir alles. Die Fülle Gottes ist in Christus. Christus ist in dir. Und darum kannst du das. Und darum setze es ein. Es ist ein Zeugnis von der Gnade Gottes. Von der Gnade, dass sich der Gerechte für Ungerechte hingab. Und dass wir jetzt auch unser Leben einsetzen dürfen für den, der ungerecht an uns handelt. Und dürfen ihm zeigen, dass wir aus der Gerechtigkeit Gottes leben. Und das Dritte, zeigen, dass Gott treu ist. Er hält Treue. Unser Dienst im Alltag soll also widerspiegeln, dass Gott uns nicht nur erlöst hat von Sünde und Tod, sondern auch in seiner Treue festhält. Jeden Tag festhält, trotz der mancherlei Schwachheiten, die uns umgeben, umsorgt er uns alle Tage. So wie es gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Aber der Herr ist nicht bei uns alle Tage, um uns zu kontrollieren und gegebenenfalls zu zerscheitern, wenn wir das nicht getan haben, was ihm gefiel. Sondern er ist deswegen bei uns alle Tage, um uns in seiner Treue zu tragen, aufzurichten, zu helfen, zu segnen. Darum steht in Titus 2, Vers 9 bis 10, dass eben die Diener gute Treue beweisen sollen. Gute Treue. Das Ziel ist, alle sollen die heilsame Gnade Gottes erfahren. Auf den verschiedenen Ebenen, sei es Ehe, sei es Familie, sei es Verhältnis von Kindern zu Eltern, sei es das Verhältnis der Glaubensgeschwister untereinander, sei es das Verhältnis zur täglichen Arbeit, der Art der Arbeit oder eben zu dem Chef und den Mitarbeitern. In allen Dingen sollen die Bezüge sein, die heilsame Gnade Gottes soll sichtbar werden. Alles für den Herrn. Um im täglichen Leben so zu handeln, müssen wir immer wieder neu erkennen, dass unser Dienst, unser Leben nur für Jesus pulsieren soll. Es hat keinen anderen Aufgabenwert mehr in dieser Welt, seitdem wir Kinder Gottes sind. Es soll nur noch für ihn pulsieren. Denn alles, was ihr tut, das tut von Herzen, haben wir gelesen, als dem Herrn. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das wird so deutlich klargestellt, dass wir da gar keinen Zwischenraum haben, wo wir sagen, na ja, wir könnten, nein, wir könnten nicht. Als dem Herrn und nicht den Menschen. Darum dürfen wir jeden Tag erinnert werden daran, dass der Herr unser Leben für sich erkauft hat. Er will es einsetzen für sich. Wir haben in diesen Tagen auch schon 1. Petrus 4 gelesen, wo Petrus sagt, es reicht ja aus, dass wir in der vergangenen Zeit anders gelebt haben. Das reicht aus. Da müssen wir nicht noch was hinzusetzen. Da haben wir für uns gelebt, da haben wir für uns entschieden, wie wir was machen. Das reicht jetzt aus, sagt er. Aber die übrige Zeit wollen wir jetzt dem Willen Gottes leben. Er hat uns erkauft. Und jetzt dienen wir in allem dem Herrn und nicht den Menschen. Er ist auch, und das soll uns neu bewusst werden, bei allem, was wir tun, empfangen wir nur einen echten Lohn, wenn es das Richtige war, nämlich vom Herrn. Wir empfangen keinen wertigen Lohn für das Glaubensleben von der Welt. Die schmeißen uns ein paar Cent hin, aber es ist kein Lohn für die Glaubensarbeit, die wir tun konnten. Wir werden belohnt von dem Herrn. Das soll uns vor Augen stehen. Alles kommt vom Herrn. Ein Sprichwort sagt ja auch für uns manchmal ein bisschen belastend, weil wenn wir das so verspüren, was ist der Dank der Welt, was ist der Lohn der Welt, ist Undank. Undank, das ist der Lohn. Der echte Lohn kommt vom Herrn. Denn wer meine Gebote hat, sagt der Herr, und hält sie, der ist es, der mich liebt, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Der Lohn kommt von mir. Die Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus, seine Bewahrung und das ewige Leben in seiner Herrlichkeit ist unser allumfassender Lohn. Darum lesen wir ja, dass wir ein ewiges Erbe haben. Dieses Erbe wird uns über alle Maßen so erfreuen und so entlohnen für den Dienst in dieser Zeit, dass wir sagen, dieser Lohn ist zu groß, so viel verdiene ich ja gar nicht. Der Herr lohnt mehr, als wir denken. Wir kriegen ein überschwängliches Maß an Lohn über dem, was wir hier für ihn leben durften. Wir werden da noch manche Seele wiederfinden in der Herrlichkeit Gottes, die durch diesen Glaubensdienst im Alltag untereinander, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde, durch diesen Glaubensdienst geworben worden ist. Es heißt ja auch, Christen sollen leuchten in der dunklen Welt. Jeder an dem Plätzchen, wohin Gott ihn stellt. Manch ein Christ hat seinen Platz in der ungläubigen Familie. Da soll er leuchten. Er soll nicht sagen, das ist ja ärgerlich, sondern es steht geschrieben, wenn die Ungläubigen bei dir bleiben, obwohl du gläubig bist, schick sie nicht fort, trenne dich nicht, leuchte. Leuchte. Und wenn es am Arbeitsplatz ungut zugeht, dann kündige nicht, schmeiß nicht alles hin, sondern leuchte. Und wenn es in der Gemeinde manchmal Schwierigkeiten gibt und du könntest sagen, also den Bruder will ich nicht mehr sehen, die Schwester, dann leuchte, da wo du hingestellt bist. Das ist die ganze Aufgabe. Denn der Herr sagt auch, und das darf uns trösten, meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Und ich habe gerne fromme Diener. Ich habe gerne fromme Diener. Ich sehe nach den Treuen, die an dem Platz, wo sie stehen, leuchten. Jesus hat in allen Dingen den Vorrang, sogar in den ganz praktischen persönlichen Bezügen, und er hilft uns immer wieder, wenn wir seine Ordnungen beachten und auch darin leben wollen. Dann segnet er uns.